Für die Predigt habe ich den Textabschnitt in Apostelgeschichte in Kapitel 2 gewählt, die Verse 42 bis 47. Und ihr werdet gleich auch erkennen, warum, was dahinter steckt. Und so könnt ihr, wenn ihr möchtet, eure Smartphones zücken oder die Bibel in die Hand nehmen oder wo auch immer ihr einen biblischen Text zur Hand habt und in Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen, den Abschnitt 42, also Vers 42 bis 47. Worum geht es hier? Zunächst einmal geht es um eine Antwort auf die Frage, wer oder was ist Gemeinde? Und wie soll Gemeinde sein? Also wenn ihr diese Fragen habt, wenn ihr über diese Fragen nachdenkt, dann solltet ihr niemals versäumen, diesen Abschnitt immer mal wieder zu lesen, weil er sehr viel Einsicht schenkt darüber, was Gemeinde oder wer Gemeinde ist, wie Gemeinde funktioniert. Manchmal gibt es schon Verwirrung, was Gemeinde betrifft, weil wir zum Beispiel sagen, ich gehe zur Gemeinde. Ja, schon mal gehört? Okay. Und wer bekennt sich schuldig? Schon mal gesagt? Was bedeutet denn das, wenn ich sage, ich gehe zur Gemeinde? Dann ist Gemeinde woanders und ich bin hier, ne? Und ich gehe jetzt zur Gemeinde. Besser ist es, wenn man sagt, wir sind Gemeinde. Aber selbst wenn wir sagen, wir sind Gemeinde, es ist immer noch die Frage, was bedeutet das in der Konsequenz und wie sieht das dann auch tatsächlich aus? Und manchmal, wenn ich verärgert bin, dann spreche ich von der Gemeinde. In der Gemeinde fehlt es an Liebe, an was auch immer. Und dann sprechen wir manchmal von Adventgemeinde und meinen mehr als die Ortsgemeinde. Und jetzt könnte man aufzählen und ihr merkt, ja, manchmal denken wir, wir wissen, was es ist. Und dann kommt so ein Punkt, wo wir sagen, jetzt bin ich total verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was Gemeinde ist. Also lesen wir jetzt einfach mal Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Ich habe hier die Luther-Übersetzung ab Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wie ein Text aus einer anderen Welt. Naja, ist ja auch ein bisschen. Ne? Jerusalem liegt von uns aus gesehen irgendwo im Südosten und es ist vor langer, langer Zeit geschrieben worden. Also dieses Porträt ist ziemlich alt. Aber manche Dinge fallen auf. Ich weiß nicht, kennt ihr so diesen Spruch? Iss, damit du groß und stark wirst. Ja. Die Gefahr dabei ist, dass man da nicht nur groß und stark wird, sondern auch, ja. Aber das passt irgendwie, in unserer Welt passt das so zusammen. Groß und stark. Und wenn klein genannt wird, was kommt dann? Klein und? Schwach. Groß und stark, klein und schwach. Wir haben so Vorstellungen, ne? Wie die Dinge sind, formulieren das dann und haben so das Gefühl, so ist es. Ja, groß und stark, klein und schwach. Aber in diesem Abschnitt und nicht nur hier, sondern sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird dieses Denken durchbrochen. In der Bibel gilt auch klein und stark. Wie kam Jesus in unsere Welt? Pompös, mit einer gepanzerten Limousine, mit einem Riesenflugzeug? Nein, ganz klein. Und scheinbar schwach und schutzlos. Hatte nicht mal eine Übernachtungsmöglichkeit, so ganz am Anfang. Später ja auch nicht. Er sagt, ja, der Menschensohn hat kein Haus, wo er unterkommen könnte. Und es gibt auch noch andere Beispiele dafür, dass das gar nicht so ist. Gideon, die Geschichte kennt viele vielleicht, trat an gegen die Feinde Israels zunächst einmal mit einer Armee von wie vielen Leuten? Weiß es jemand? 30.000. Ich musste auch nochmal nachgucken, also keine Sorge, wenn ihr es nicht auswendig wisst, alles in Ordnung. Aber am Ende siegte er mit einer kleinen Truppe von 300 Mann. Klein und stark. Groß kam bei der Auseinandersetzung gar nicht in Frage. Da haben sich zwar viele angesammelt, aber die waren gar nicht bereit, sich dem Feind zu stellen. Ja, und David und Goliath, ist ja auch so ein Beispiel. Ne? David war ein junger Mann, nicht so groß gewachsen wie Goliath. Ja, der war weit über 2 Meter. David, keine Ahnung, vielleicht so Durchschnitt, wahrscheinlich ein bisschen größer als ich, aber jetzt nicht so der große Athlet, der Muskelmann. Und trotzdem klein und stark. David ist Sieger, nicht Goliath. Obwohl man es anders erwarten würde, obwohl der Eindruck, den wir hätten, wenn wir das gesehen hätten, wenn wir diesen Goliath gesehen hätten, da hätten wir gesagt, wow, gegen den kommst du nicht an. In der Apostelgeschichte hier, schon gleich in den ersten Kapiteln, lesen wir von rasantem Wachstum der christlichen Gemeinde. Es fing alles so in Jerusalem an. In relativ kurzer Zeit wuchs die Gemeinde in Jerusalem von 120 Gemeindegliedern. Ich habe mir sagen lassen, das ist so ungefähr der Schnitt eures Gottesdienstbesuchs hier in Lüneburg. Das wäre so die Versammlung damals gewesen, aber in kurzer Zeit wuchs diese Versammlung in Jerusalem auf 50.000 Personen an. 50.000. Wie groß ist Lüneburg? Wie viele Einwohner hat Lüneburg? Wie viel? 74.000. Wow. Stellt euch mal vor, ne? Wir würden das gleiche Wachstum wie die Gemeinde in Jerusalem erleben. Ihr könnt ja weiterdenken. Aber diese Gemeinde musste jetzt versorgt werden. Und zwar, dass niemand ausgelassen wird. Wie haben sie das gemacht? Sie haben das gemacht, indem sie kleine Gruppen gebildet haben. Ja, das haben wir gelesen. Sie trafen sich in den Häusern hier und dort. Im vertrauten Kreis, im überschaubaren Kreis. Dort, wo das Leben stattfindet. Das Leben findet nicht in großen Versammlungen statt. Nicht in der großen Masse, sondern im vertrauten Kreis. Und das haben sie genutzt. Und das ist ein Modell des Lebens für die Gemeinde, das, wie gesagt, wir schon im Alten Testament haben. Und dann Jesus bringt es ein, auch im Neuen Testament. Indem er zum Beispiel sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da ist Gemeinde. Weil Jesus sagt, dann bin ich mitten unter ihnen. Also, um Jesus zu Gast zu haben, um Jesus dabei zu haben, muss man keine Riesenversammlung haben. Natürlich haben große Versammlungen ihre Bedeutung. Es ist eine Ermutigung. Es ist eine Freude. War irgendjemand schon mal zu einer Vollversammlung der Generalkonferenz der Adventisten? Okay, ja, dann wisst ihr, wie viele Adventisten sich manchmal so treffen können. Über 70.000 waren es. Das war in Atlanta, war das in Atlanta? Wie auch immer. Aber auf jeden Fall immer so mehr als 40.000. Und dann ist auch der Gesang ein bisschen anders. Und es sind ein paar mehr Musiker dabei und allerlei Leute, die selbst auch überzeugte Adventisten sind, die sie manches im Leben erreicht haben. Da kommen dann Präsidenten und Menschen, die Großes geleistet haben in der Medizin, in der Kunst, in der Wissenschaft. Die stellen sich dann vor, die stellen ihre Projekte vor und dann sagt man, wow, es gibt mehr Adventisten als nur uns hier. Und das ist ermutigend und das ist spannend. Und das zeigt dann auch, dass diese Gemeinde tatsächlich wachsen kann. Wir haben Länder auf der Erde, auf unserem Planeten, in denen auch adventistische Pastoren einen Bezirk betreuen von mehreren tausend Gemeindegliedern. Das kennen wir hier in Deutschland nur von den evangelischen oder katholischen. Ne? Und denken, oh, Adventisten ist immer so klein. Ist es aber nicht. Wir brauchen auch diese großen Versammlungen, weil sie Mut machen, weil sie etwas zeigen, weil wir auch da miteinander im Austausch vieles lernen können. Ja, indem man einfach fragt, ja, wie macht ihr das so bei euch in Venezuela, in keine Ahnung wo? Aber das Leben geschieht in der kleinen Gruppe. Das ist der Grundstein für die Gemeinde Jesu. Denn kleine Gruppen, diese kleinen Zellen des Gemeindelebens, sind Orte, wo wir geistlich wachsen. Weil wir dort anders über den Glauben reden können, anders miteinander lernen können als in der großen Versammlung. Dort, wo man sich kennt, wo man auch etwas miteinander erlebt hat, Höhen und Tiefen, wo man manches offener ansprechen kann als in der größeren Versammlung, da kann man geistlich wachsen. Wenn Kleingruppen existieren und auf richtige Art und Weise stattfinden, dann entsteht Vertrauen. Dann ist das der Ort, wo ich geschützt bin, wo ich so sein darf, wie ich bin, wo ich nicht meine Sabbatklamotten trage, sondern wo ich so bin, wie ich bin, wo man auch hinter die Kulissen schauen kann, aber ich weiß, die Leute werden mich weder auslachen, noch werden sie mich ausschimpfen, noch werden sie mich nach draußen schicken, sondern sie werden mit mir beten, sie werden mit mir bangen, sie werden mich umarmen und sie werden, wenn es notwendig ist, einfach auch die ganze Nacht bei mir bleiben, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich in Trauer bin. Und so hat es Jesus auch gewollt. Er hat es gewollt. Und deswegen, weil die Gemeinde in Jerusalem dem, was Jesus ihnen beigebracht hat, gefolgt sind, war sie eine Gemeinde, wie wir dann in Vers 47 lesen, die erstaunlich war. Ist euch das mal aufgefallen? Das war eine Gemeinde, die hatte einen guten Ruf, obwohl sie eine Sekte waren. Das war die Sekte des Nazareners. Und der Begriff Sekte war schon damals negativ, nicht nur heute. Und trotzdem hatten sie einen guten Ruf. Wie geht das? Könnt ihr euch das erklären? Sekte mit einem guten Ruf. Ich habe so ein bisschen gegrübelt, wo findet man sowas vielleicht in unserer Welt? Und dann habe ich Anleihe genommen aus den USA, als wir dort ein paar Mal unterwegs waren, haben wir eine Gegend kennengelernt, wo die Amish leben. Sagt euch das was, Amish? Okay, die meisten nicken. Die, die es nicht wissen, können googeln oder uns, die wir es kennen, nochmal nachfragen nach dem Gottesdienst. In Filmen, in Dokumentationen, in den Medien, Amish sind ja auch sowas wie eine kleine christliche Gruppe, sehr konservativ, leben sehr einfach. Es gibt die sogenannten Old Order Amish, die haben keinen Strom, kein Telefon im Haus, kein Auto, sehr einfach. Aber immer haben sie ein positives Bild in der Öffentlichkeit. Da gab es vor einigen Jahren einen ganz schlimmen ein ganz schlimmes Ereignis. In einer kleinen Amish-Schule wurde eine Lehrerin und ein paar Kinder getötet. Von einem Mann, der da ganz in der Nähe lebte. Und alle haben sich gefragt, was passiert jetzt? Und die Amish haben gesagt, wir brauchen keine Hilfe, wir machen das. Und das ist tatsächlich so geschehen. Sie haben das gemeinsam bewältigt und nicht nur sie als Amish-Community, also als Amish-Gemeinschaft, sondern sie haben sich auch um die Witwe des Attentäters, der sich umgebracht hat, auch um sie haben sie sich gekümmert. Kann man sich das vorstellen? Die ganze Welt hat gestaunt. Das heißt also, wenn jemand überzeugend, glaubwürdig seine Überzeugung, seinen Glauben lebt, dann entsteht ein positives Bild in der Öffentlichkeit. Auch dann, wenn Menschen sagen, ja, so könnte ich nie leben, so könnte ich nie denken. Aber diese positive Ausstrahlung, dieses glaubwürdige Leben, das ist das, was wir auch in der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen. Das war diese Gemeinde, sie waren glaubwürdig. Naja, manches würde uns überfordern, wenn wir sagen würden, okay, jetzt schreiben wir das als unser Leitbild. Spätestens bei dem Punkt, wo steht, die hatten alles gemeinsam ja, und teilten, verkauften und teilten alles, da wird es ein bisschen schwierig. Auch für mich. Da will ich gar nicht jetzt sagen, oh, ich mache mit, kein Problem. Da hätte ich auch schon meine Probleme. Aber all das, was wir da gelesen haben, alles, was wir hier lesen über diese Gemeinde in Jerusalem, zeigt, sie haben mit ganzem Herzen das, wovon sie überzeugt waren, ausgelebt. Sie waren hingegeben an Jesus, den sie als ihren Herrn bekannten und alles, was sie von ihm gelernt haben. Sie haben einen Weg gefunden, das umzusetzen. Und an uns liegt es, dass wir unseren Weg finden, das umzusetzen. Und dazu braucht jede Gemeinde einen Ort, wo das geschehen kann. Und Jesus schlägt uns vor, Jesus bietet uns an, diese kleinen Gruppen. Wie auch immer wir sie für uns dann umsetzen. Aber das ist ein guter Weg, weil er uns von dem gegeben ist, der Ursprung und das Fundament und das Ziel der Gemeinde ist. In der kleinen Gruppe wachsen echte Beziehungen. Beziehungen wachsen nicht, wenn man sich immer mal wieder trifft und nett miteinander redet, sondern Beziehungen wachsen dort, wo man in Beziehungen investiert. Und am besten geht es dort, wo dieser vertraute Rahmen ist. Wo man sich wirklich auch mit der Zeit besser kennenlernen kann. Wo man lernt, miteinander auch in Konfliktsituationen umzugehen. Denn der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen oder gar Atheisten liegt ja nicht darin, ob sie Konflikte haben oder nicht. Konflikte haben alle. Alle. Auch die, die sich sehr lieb haben und die sehr verliebt sind, kommen an den Punkt, wo es dann richtig knallt und wo man dann schweigend aneinander vorbeigeht, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche und sonst wo. Und der Unterschied ist, wie gehe ich dann mit dem anderen in dieser Situation um? Was ist mein Ziel? Dem anderen zu zeigen, was er falsch gemacht hat und wie schlimm das ist? Oder einen Weg zu finden, sich zu versöhnen? Wieder einen Neuanfang miteinander zu machen? Seine Schuld zu bekennen? Zu vergeben und auch Vergebung zu empfangen? In diesen kleinen Gruppen, in diesen kleinen Rahmen geschieht das am einfachsten und am besten und am ehesten. Nicht in der großen Gruppe. In der großen Gruppe bei Konflikten, wisst ihr, was da passiert? Da bilden sich Parteien. Und dann gehen die gegen die und keine Ahnung, und irgendjemand sitzt dazwischen und sagt, oh, was mache ich? Ich will weder dahin noch dahin. Ja, da ist es dann schwierig. Kleingruppen sind auch der Kreis, wo neue Menschen dazukommen können. In einer großen Versammlung kann sich ein Mensch, der zum ersten Mal dabei ist, ein bisschen verloren fühlen, unsicher fühlen. Ja, so wie ich heute. Ja, jetzt das Bekenntnis. Beim Bibelgespräch. Ich wusste nicht so richtig, wo gehst du jetzt hin? Und da bin ich oben zur Jugendgruppe gegangen und freundlicherweise haben die gesagt, du bist uns willkommen. Die haben es anders gesagt, aber ich habe mich willkommen gefühlt. Aber ich musste erst mal gucken, ja, was machst du jetzt? Ne? Jetzt irgendwie verschwinden alle irgendwo hin, die Kreise werden immer größer und immer größer. Und ich wusste nicht, ja, und wenn ich mich jetzt dazu setze, dann wird der Kreis noch größer. Also habe ich einen kleinen Kreis, aber im Grunde habt ihr euch gut verteilt, alle Kreise waren ungefähr gleich groß. Das ist so die Unsicherheit. Wenn man aber jetzt in so einen kleinen Kreis kommt, der sich in einem Raum trifft, dann ist man erstmal da, man kann sich vorstellen, es ist alles ein ganzes Stück unkomplizierter. Ja? Und das ist ein Vorteil, gerade für die Gemeinde, die sich auch wünscht. Wir wünschen uns, dass Menschen dazukommen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie mit uns gemeinsam auf dem Weg sind mit Jesus, das Evangelium dieser Welt zeigen durch Wort und Tat und so das Reich Gottes gebaut wird. Das ist das, was wir wollen. Also, Kleingruppen sind so ein Ort, wo das, was Jesus gewollt hat, was er uns beigebracht hat, am ehesten passieren kann. Das Festhalten an der Lehre der Apostel, also das Bibelstudium, ja, wo jeder zu Wort kam. Ich weiß nicht, wie war das hier in den Kreisen? Kam jeder zu Wort? Hier war ja kein Kreis, da hinten war ein großer Kreis. Hier war, kommt man im großen Kreis zu Wort? Ja? Wenn man will. Und wenn man ein bisschen schüchtern ist, dann eher im kleineren Kreis, würde ich sagen. Aber gut. Aber das ist so der Ort, die Kleingruppe ist der Ort, wo man miteinander intensiver die Bibel studieren kann, wo Gemeinschaft intensiver gepflegt werden kann, wo das Gebet anders sein kann als in der großen Versammlung. Ja? Da kann es persönlicher sein. In der Kleingruppe kann ich nochmal nachfragen, wie war das jetzt? Ich möchte für dich beten. Sag nochmal, was soll ich Gott vortragen? Das ist also ein ganz anderes Erlebnis. Auch das gemeinsame Gebet kann auch sehr unterschiedlich praktiziert werden in der Kleingruppe. Das Teilen in der Kleingruppe ist anders als in der großen Gruppe. Weil in der Kleingruppe weiß ich ja, mit wem ich es teile. Wir kennen uns. Ne? Und Ermutigung und auch Ermahnung geschieht anders in der Kleingruppe. Weil in der kleinen Gruppe zum Beispiel kann auch Beichte stattfinden. Kennt ihr das? Dass wir in der Bibel aufgefordert werden zu beichten? Kennt ihr nicht? Ja. Macht ihr das? Okay, also, das müssen wir nochmal üben. Ja? Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Das ist ja nicht einfach so dahingesagt. Lest euch das mal durch, denkt drüber nach. Was mache ich jetzt damit? Es ist uns ja gegeben, dass wir uns daran orientieren. Bekennt einander eure Schuld. Wow. Die kleine Gruppe ist eher der Ort, wo das geschehen kann. Oder so eine Zweier, so eine Minigruppe. Zwei, drei Menschen, die sich gut kennen, die einander vertrauen. Ja, da kann ich meine Schuld bekennen. Da kann ich sie loswerden, weil das, was ich ausspreche, das, was ich sagen darf, auch von dem, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, das, was ich sagen darf, das kann ich erst dann loslassen, wenn ich es aussprechen darf, wenn ich es in mir tragen muss, im Dunkeln den Deckel draufhalten muss, dann kann ich nur darauf warten, bis es irgendwann in die Luft fliegt und ich gar nicht mehr klarkomme. Ihr merkt also, es gibt so viele Dinge, dafür ist die Kleingruppe gut geeignet. Und das ist im Grunde das, was wir hier in der Apostelgeschichte lesen. Das ist ein Angebot. Angebot, das Jesus uns macht. Und es ist ein Angebot, das geprüft wurde. Das ist TÜV geprüft von der Gemeinde in Jerusalem. Und seit der Zeit können wir das verwenden. Dazu möchte ich euch einladen, dass ihr einfach das, was wir hier so in der Bibel haben, dass ihr das für euch in Anspruch nehmt und dadurch in eurem Leben mit Gott und miteinander vorankommt. Wachsen und reifen könnt. Alles, was für das Leben in der Nachfolge wichtig ist, was für das Leben als Teil der Familie Jesu wichtig ist, kann am ehesten und am besten in der Kleingruppe geschehen. Denkt drüber nach. Gott segne.